Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das ist ja eine abgründige Geschichte, mit der wir unsere diesjährige Predigtreihe begonnen haben, der Verrat des Judas. Die verschiedenen Etappen dieses Verrats haben wir in der Schriftlesung eben gehört. Den gemeinsamen Beschluss mit dem Hohen Rat, mit den Ältesten. Anschließend dann die Begegnung mit Judas beim Abendmahl und zum Schluss dann die Umsetzung des Verrats im Garten Gethsemane am Ölberg. Dass jemand aus dem engsten Jüngerkreis zum Verräter wird, jemand, der 3 Jahre lang alles Gute miterlebt hat, das Jesus getan hat, der alle Wunder gesehen hat, mit denen sich Jesus als Gottes Sohn erwies. Es ist abgründig, dass er Jesus mit einem Kuss verrät, dem Zeichen des Friedens und der Freundschaft. Das kann uns nur verstören. Und es hat Menschen seit jeher verstört. Wie kann das sein? Schon in der ersten Christenheit gab es spannende Spekulationen, was Judas wohl dazu gebracht hat. Ein sogenanntes Judas-Evangelium taucht im 2. Jahrhundert auf. Ich weiß nicht, ob Sie in den letzten Jahren davon mal, es ging mal durch die Weltpresse in den letzten Jahren. Spekulationen, was hat der Judas wohl gedacht, als er das getan hat? Großer Sprung, während des 2. Weltkriegs läuft in der BBC eine Hörspielreihe über Jesus. Ein Millionenpublikum hört Woche für Woche die spannende Lebensgeschichte von Jesus. Und die spannendste Figur neben Jesus in dieser ganzen Hörspielreihe ist Judas. Geschrieben hat es Dorothy Sayers. Genau, die bekannte Krimi-Autorin war nämlich bekennende Christin und hat mitten in dieser schweren Zeit des Krieges sich damit auseinandergesetzt. Das Ganze gibt's auch als Buch, als Hörspielbuch sozusagen. Spannend, weil Judas eine spannende Rolle spielt. Da ringen die Leute drum. Was will er? Was denkt er? Und all diese Versuche versuchen zu erklären, was uns die Evangelien nicht erklären. Und ich fürchte, wir werden wohl mit dem einen oder anderen Geheimnis um Judas leben müssen. Was wir aber in der Gesamtschau unserer 3 Abschnitte erkennen können, im Leidensweg Jesu kreuzen sich menschliche, teuflische und göttliche Pläne. Und diese Pläne haben alle etwas mit Judas zu tun. Wir wollen diese 3 Linien nun ein wenig verfolgen. Zunächst die menschliche Linie. Schon am Anfang unserer Passionsgeschichte ist klar, Jesus muss weg. Aber warum eigentlich? Nun, Gottes Wort ist schlicht unbequem. Es ist nicht einfach die Bestätigung unserer Meinungen, auch nicht einfach unserer religiösen Meinungen, unserer Glaubensüberzeugungen. Jesus will retten. Und dazu gehört dann auch die Erkenntnis auf unserer Seite, dass wir ja wohl Verlorene sein müssen. Und das ist eine durchaus unangenehme Einsicht. Und darum gibt es so viel Selbstbetrug, auch fromm getarnten Selbstbetrug. Nein, so schlimm kann es doch um mich gar nicht stehen. Und darum sind die Evangelien voll von Streitgesprächen. Also wenn Sie glauben, wer zum Glauben kommt, der hat dann ringsrum Frieden. Das ist ein glatter Irrtum. Wer zum Glauben an Jesus kommt, wird mitten in den Streit gestellt. Und bei Jesus ist es von Anfang an so. Mitten in den Streit. Das fängt mit seiner Geburt an. Dem Herodes passt es nicht. Weg mit diesem Jesus. Und dann zieht sich das seine ganze Lebensgeschichte durch Streit. Und zwar Streit oft mit den frommen Leuten. Mit denen, die mit einer tiefen Glaubensüberzeugung kommen. Mit Pharisäern und Schriftgelehrten, die die Bibel lesen. Mit seinen Schülern ringt er, die wir seine Jünger nennen. Und es fällt ihnen allen unwahrscheinlich schwer, ihren Bankrott vor Gott zu erkennen. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Nein, ein bisschen möchte der fromme Mensch doch gerne auch bringen. Und da stört Jesus den Betrieb. Und irgendwann reicht's ihnen mal, dass sie sagen, jetzt ist Schluss mit diesem Jesus. Und hier in Jerusalem werden Jesus nun vor allem hohe Priester gefährlich. Das ist der Priesteradel. Das sind die, die die Machtelite, die religiöse Machtelite stellen und die sich um den Tempeldienst kümmern. Die hohen Priester, die also eigentlich von Gott eingesetzte Organisatoren, Stellvertreter im Auftrag Gottes das Opfer bringen. Sie bilden den Hohen Rat, sie bestimmen dort das, was gesagt wird, diese jüdische Selbstverwaltung unter römischer Oberhoheit. Und ein ganz wichtiges Ziel ihrer Religionspolitik ist Frieden. Ruhe und Frieden im Land. Und das heißt Ruhe und Frieden mit den Römern. Denn wenn da Ruhe ist, dann können sie auch in aller Ruhe ihre Tempelgottesdienste fortsetzen. Dass dazu Kompromisse mit dem Zeitgeist gehören, liegt auf der Hand. Wer immer nur Frieden will, muss irgendwann klein beigeben. Und wie nah eine solche Versuchung liegt, Hauptsache wir können unseren Gottesdienst weiter feiern und dann geben wir alles andere dem Staat gegenüber zu. Wie weit und wie nah uns eine solche Versuchung liegt, haben wir ja selbst hier im Nazireich erlebt. Aber Jesus stört diese Kreise bis heute. Und darum ist sein Tod längst beschlossene Sache. Jetzt geht's eigentlich nur noch um die Frage, wie kriegen wir das denn hin? Da gibt's ein Problem. Jesus ist bei vielen im Volk beliebt. Das ist ja gerade so gefährlich für die Ruhe im Land, dass da ein paar Leute nicht mehr einfach zufrieden sind, sondern dass sie etwas Besseres gefunden haben. Ja, Jesus muss weg. Aber es soll bitte schön ohne Aufsehen geschehen. Und da bietet sich Judas als Verräter an. Ein echter Glücksfall für die hohen Leute. Sie werden sich einig, handelseinig. Der Judaslohn wird geklärt und jetzt fehlt nur noch die Gelegenheit. 6 Verse braucht Lukas dafür, um das zu beschreiben. Und es erschrickt, finde ich, wie kurz und knapp das erzählt wird. Ein menschlich böser Plan wird einfach nur noch abgearbeitet. Es passt ineinander und jetzt brauchen wir die Gelegenheit und dann ist Schluss. Und dann kommt die zweite Linie ins Spiel. Denn das, was da gespielt wird, ist nicht nur menschlich böse, sondern abgründig teuflisch. Menschen haben ihre bösen Pläne und der Teufel spielt auf dieser Klaviatur. Ein enger Freund, ein Jünger Jesu wird zum Feind. Wie kann das passieren? Wenn ich es richtig sehe, ich habe es eben schon mal angedeutet, gibt uns die Bibel keine klare Antwort auf diese Frage. 3 Möglichkeiten bieten sich an, die immer mal wieder diskutiert werden. Die eine Möglichkeit ist schlichte, schnöde Geldgier. Judas war ja so etwas wie der Kassenwart der Jüngergemeinschaft. Und dabei hatte er auch schon mal in die Kasse gegriffen, berichten uns die Evangelien. Er hatte Geld unterschlagen. Und auch bei seinem Verrat geht es ja nun um Geld, wir haben es eben gehört. Immerhin, Jesus sagt ausdrücklich, der Mammon, also die Macht des Geldes, ist ein echter Gegengott, ein Götze. Da steckt auch etwas Teuflisches drin. Und wenn man es recht sieht, weihen dem auch heute viele Menschen ihr Leben. Allerdings berichtet jetzt nicht Lukas, aber Matthäus, dass es beim Judaslohn ungefähr um einen Monatslohn geht. Da fragt man sich natürlich, ob man für einen Monatslohn seinen besten Freund verrät. Ja, also setzen Sie das mal in Ihren Monatslohn um, was Sie so als Haushaltseinkommen im Monat zur Verfügung haben. Reicht das? Also ist da genug Geld drin, damit die Gier in Ihren Augen blitzelt und Sie sagen, ja, dafür könnte ich ja schon mal meinen besten Freund verraten. Also so ganz einfach scheint das mit der Geldgier auch nicht zu reichen, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Vielleicht kommen noch andere Motive dazu. Ein zweites, viele überlegen, ob Judas zu den Zeloten gehört haben könnte, zu den Befreiungskämpfern, die Israel von der römischen Besatzung befreien wollen. Also jemand, der mit Macht, mit dem Schwert die Römer beseitigt. Aber Jesus hat sich augenscheinlich nicht als Messias mit dem Schwert erwiesen. Dann könnte Judas einfach über die Maßen enttäuscht sein. Enttäuschte Liebe kann sich in Hass verwandeln. Das haben wir an manchen Stellen, auch an anderen Stellen erlebt. Die dritte Möglichkeit geht vom gleichen Grundmotiv aus, nämlich Judas sieht in Jesus einen politischen Messias. Aber er hält Jesus für zu zögerlich. Und darum wollte Judas nur das Beste. Er wollte nämlich Jesus zum Durchbruch verhelfen, zum Handeln motivieren, zum Handeln sozusagen zwingen, indem er ihn jetzt an die jüdische Oberhoheit ausliefert, müsste Jesus jetzt eingreifen. Dorothy Sayers gehört zu denen, die diese Option vertreten. Jesus würde endlich seine Macht zeigen. Das ist die gut gedachte Absicht vielleicht dahinter. Nur dann hätte und wäre das ganze Heilswerk Jesu zerstört. Denn so erklärt es Jesus wenig später dem römischen Prokurator Pontius Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also auch das kann teuflisch sein. Das Beste wollen, wenn es sich gegen Gottes Willen richtet. Judas wollte es besser wissen als der Sohn Gottes. Das kann teuflisch sein. Was ihn genau bewegt hat, bleibt wohl für immer sein Geheimnis. Eins ist in dem Ganzen aber auch klar, willenlos war Judas nicht, er ist keine Marionette. Er ist für sein Tun verantwortlich und darum spricht Jesus auch einen Weheruf über ihn aus. Und an dieser Stelle kommt jetzt auch die dritte Linie dazu, die göttliche. Wenn wir das jetzt nicht schon wüssten, dann wäre es eine echte Überraschung. Jesus weiß Bescheid, schon lange. Er weiß, dass Judas ihn verraten wird. Und Jesus wirft ihn nicht hinaus. Also, ne, wenn ich ahnen würde, in meiner Truppe ist ein Verräter, dann würde ich den doch als allererstes an die frische Luft setzen. Mit dem könnte ich doch keinen Tag mehr gemeinsam unter einem Dach leben. Naja, gut, unter einem Dach haben sie nicht gelebt, unter dem gleichen Sternenzelt haben sie die Tage und die Nächte manchmal verbracht. Mit dem könnte ich keine Gemeinschaft haben, schon gar nicht bei Tisch freundlich miteinander essen. Aber Jesus wirft Judas nicht hinaus. Wohl 3 Jahre sind sie zusammen unterwegs, aber wenn Sie die Evangelien lesen, da gibt es keine Distanz zwischen Jesus und Judas, dass man merkt, der wird schon immer ein bisschen außen vor gehalten. Er liebt ihn genauso wie alle anderen Jünger. Und das geht bis zur letzten Minute. Jesus bietet ihm beim Abendmahl genauso seinen Sühnetod an wie allen anderen. Judas ist dabei und hört dieselben Worte, mein Leib für dich gegeben. Bis zuletzt ringt Jesus um den Verräter. Und spätestens da setzen jetzt wieder unsere Fragen ein, zumindest meine. Was wäre, wenn? Haben Sie das auch schon mal überlegt? Was wäre, wenn Judas doch noch umgekehrt wäre? Hätte er überhaupt umkehren können? War nicht alles schon längst beschlossene Sache bei Gott? Kennen Sie solche Fragen? Ich glaube, hier haben wir ein echtes Problem mit unserer Logik. Denn wenn Jesus mit der Brille Gottes vorher weiß, was Judas tun wird, und wenn Gott diesen teuflischen Plan mit in sein Rettungswerk eingebaut hat, dann weiß er ja, dass Judas sich genau so verhalten wird und eben nicht mehr umkehrt. Wenn Judas umgekehrt wäre, dann hätte Jesus das auch vorher gewusst. Und dann hätte Gott anders geplant. Merken Sie, wie schwierig das ist, wenn wir meinen, wir könnten den Gottesstandpunkt einnehmen, ja, und versuchen, aus der Perspektive Gottes die Dinge nochmal neu zu denken. Das ist eine Nummer zu groß. Wir nehmen wahr, Jesus wusste es, dass Judas sich so verhält und Gott hat das in seine Pläne eingebaut. Und wenn Judas es anders gemacht hätte, dann hätte Gott seine Pläne anders gehabt. Gott wäre auf einem Weg zum Ziel gekommen. Was wir erkennen können, und das finde ich wichtig, Gott gebraucht den Verräter Judas. Diesen teuflischen Plan der Auslieferung Jesu an seine Todfeinde, das gebraucht Gott für sein Rettungswerk. So ein bisschen wie beim Passamahl in Ägypten, da stirbt ein Lamm stellvertretend für die Israeliten. Und so opfert sich Jesus stellvertretend für alle Sünde. Und darum ist Jesus kein hilfloses Werkzeug in der Hand der Menschen oder des Teufels. Ja, Jesus weiß Bescheid, was passiert. Ja, so sahen wir es vor 2 Wochen. Er behält in dem Ganzen sogar die Fäden in der Hand. Was auch immer Menschen planen und organisieren und wie intensiv der Teufel seine Finger im Spiel hat, Gott benutzt das Ganze, um zu seinem Ziel zu kommen. Von diesen 3 handelnden Größen haben wir in dieser schrecklichen Geschichte gehört. Von Gott, vom Teufel und vom Menschen. Auch wenn es lange so aussieht, als wenn Mensch und Teufel die Oberhand behalten, spätestens am Ostermorgen wird sichtbar, Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Welch ein Trost steckt da auch für angefochtene Menschen drin. Selbst wenn sich die Macht des Bösen in unserem Leben auszutoben scheint, mit Jesus bist du auf der Seite des Siegers. Noch aber sind wir mit unserer Geschichte nicht am Ende und schon gar nicht am Ziel. Denn Judas kehrt nicht um. Er gibt der teuflischen Eingebung nach und die Gegner Jesu freuen sich. Es gibt auch eine teuflische Freude, die Freude am Bösen. Wenige Tage später, nach dem Abendmahl mit Jesus, als Jesus nach seiner Gewohnheit zum Abendgebet im Garten Gethsemane ist, kommt die Gelegenheit für Judas. Nun kann er seinen Plan in die Tat umsetzen und Jesus an seine Todfeinde ausliefern. Das Verhaftungskommando tritt auf, mitten in der Nacht, außerhalb der Stadtmauer am Ölberg, also heimlich und großes Aufsehen, ohne großes Aufsehen genauso, wie es geplant war. Jesus wird identifiziert, im Dunkeln ist das ja gar nicht so einfach, wie indem Judas ihn küsst und das Kommando dann Jesus gefangen nimmt und abführt. In diese menschliche Linie zeigt sich noch einmal die schreckliche Möglichkeit, die wir Menschen haben, den Verrat. Den Verrat sogar von Freunden. Jesus wird nicht von seinen Gegnern verraten. Das ist ja die Sorge, die wir auch manchmal haben. Was kommt noch an Macht von außen auf uns zu? Jesus wird von einem seiner engsten Mitarbeiter verraten. Das ist das Schreckliche. Verrat ist eine Möglichkeit der Jünger, der Jesus-Nachfolger. Und so warnt mich diese Geschichte immer wieder vor jedem Gefühl des Hochmuts. Ich wäre irgendwas Besseres als der Rest der Welt. Es warnt vor jeder Form von Selbstgerechtigkeit. Judas ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs. Die Jünger diskutieren ja in dieser Geschichte, weil sie sich fragen, ob sie es selber sein könnten. Und am Ende ist es ja auch nicht weit weg davon. Am Ende ist Jesus ganz allein. Die Passionsgeschichte ist auch ein Bericht vom Scheitern aller Jünger. Aber auch vom Sieg Christi, weil Gott die Fäden in der Hand behält. Und das wird auch in diesem ganz schrecklichen Moment noch einmal sichtbar. Als Judas auf Jesus zugeht, um ihn mit dem Kuss zu verraten, da spricht Jesus ihn an. Auch hier behält Jesus den Faden in der Hand. Er deckt den Verrat auf und er stellt das ganze Geschehen hinein in seine Sendung als Menschensohn. Er erinnert an das, was er alles dazu schon gesagt hat und sagt, ja, das ist jetzt ein weiterer Baustein in dieser Geschichte. Und als dann im Anschluss an unseren kurzen Ausschnitt dann noch ein paar seiner Jünger aufwachen, also endlich könnte man ja sagen, und sie für Jesus mit dem Schwert kämpfen wollen, da verbietet ihnen Jesus sofort den Kampf. Er heilt den schon angerichteten Schaden und liefert sich freiwillig dem Verhaftungskommando aus. Da blitzt wieder diese göttliche Linie in diesem Geschehen auf. Jesus wehrt sich nicht, wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und die Sünde der Menschheit trägt. Aber darüber wird Pfarrer Steinhilber nächste Woche predigen. Ich fasse zusammen diese 3 Linien. Das eine ist die Linie, die menschliche Linie von Bosheit und Verrat, von böser Freude und geheuchelter Freundschaft und dem Gelingen, dem tatsächlichen Gelingen böser Pläne. Und es sind eben nicht nur die äußeren Gegner Jesu, die hier ihr böses Spiel treiben. Judas, der Verrat kommt aus dem engsten Kreis um Jesus, dem Zwölferkreis. Ihr Ziel, Jesus soll sterben. Die zweite ist die teuflische Linie. Wir sind der Macht des Bösen begegnet. Sie bedient sich menschlicher Bosheit. Nachdem Jesus selbst dem Versucher standgehalten hat, Sie haben die Geschichte im Ohr, am Anfang von Jesu Auftreten, Jesus hatte standgehalten, da gewinnt der Versucher nun Judas, den Jünger Jesu, als Instrument für seine Pläne. Der Sohn Gottes soll ausgeschaltet werden. Und dann kommt die dritte Linie, die göttliche. Sie ist augenscheinlich die schwächste. Mensch und Teufel scheinen zu triumphieren. Ja, Jesus soll sterben, Jesus wird sterben, Jesus wird aus dem Verkehr gezogen, auf schrecklichste Art und Weise. Aber diese göttliche Linie führt mitten durch dieses Unheil hindurch zum Sieg von Golgatha. Gottes Plan vollzieht sich durch alle menschlichen Abgründe und den teuflischen Widerstand. Und genau darin ist unser Heil begründet. Darum werden wir froh und getrost für Zeit und Ewigkeit. Darum macht uns das Böse oder besser der Böse manchmal wohl Angst. Aber nichts und niemand kann uns aus der Hand dieses Jesus reißen. Selbst das Böseste muss am Ende zu unserer Rettung dienen, nämlich die Auslieferung Jesu an seine Todfeinde, sein Tod am Kreuz. Amen. Ich bete. Herr Jesus, wir haben das jetzt so noch einmal mitvollzogen, was da passiert ist, auf deinem Weg ans Kreuz. Und wir sehen das Ineinander dieser Linien und merken, dass wir sie nicht immer so einfach auseinanderkriegen. Danke, dass du der Sieger geworden bist. Danke, dass du am Ende die Fäden in der Hand behalten hast. Und das macht uns getrost für unser eigenes Leben und Sterben. Wir kriegen die Fäden bei uns auch nicht immer alle auseinander. Aber wir dürfen wissen, du behältst den Sieg, auch in unserem Leben. Auch bei uns geht es manchmal durch Abgründe. Und wir erleiden manchmal Abgründe. Und manchmal haben wir das Gefühl, als wenn der Teufel sich in dieser Welt und vielleicht manchmal sogar in unserem Leben austoben darf. Aber du hältst uns fest und das nehmen wir mit. Danke, Herr, dass wir in diesem Frieden in dir geborgen sein dürfen. Und so gilt es, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, uns bewahren wird, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.